Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des iPhone Podcasts. Seien Sie mit dabei, wenn wir Geschichte schreiben. Heute zu dieser 250. Folge unseres Erfolgspodcasts. Heute zu Gast Sebastian Hering, Adrian Bayer. Begrüßen Sie nun mit mir einen der Gastgeber des Abends, der Ihnen die Wartezeit bis zur großen Premiere mit seinem erfolgsgekrönten Stand-Up-Programm versüßen wird. Einen großen Applaus für Sebastian Hering.
Ja, vielen Dank. Danke, Dankeschön, Dankeschön. So, mein Name ist Sepp, also nicht wie der bayerische Typ mit 2 P, der in der Berghütte die Schafe wärmt, sondern der coole Sepp mit B, weil es von Sebastian kommt. Und ihr kennt das ja, es gibt viele Leute, die eine Bedeutung im Namen haben und ich wünschte, ich könnte euch jetzt hier auch sowas erzählen und eine große Geschichte erzählen, aber ja, bei mir habe ich einfach nur gefunden, dass mein Name aus der bekannten Stadt von damals namens Sebastian kommt. Es war wohl sowas wie New York oder so, keine Ahnung. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich mich hier heute für die Stelle als Warm-Upper beworben. Im Rotlichtgewerbe wird sowas ja liebevoll Anwichsen genannt. die ich mangels Alternativen auch bekommen habe, weil ich meine, ja, was sollen die Jungs auch machen ohne Budget, ne? Der einzige Konkurrent war ein Obdachloser ohne Hose, der am Alexanderplatz mit sich selber geredet hat. Ja, der ist dann aber auch abgesprungen, als er gehört hat, dass es nichts zu holen gibt hier. So, was ich aber eigentlich erzählen wollte, es ist ja draußen wieder wahnsinnig ungemütlich und kalt geworden, die Temperaturen sind einstellig und wir müssen uns warme Gedanken machen. Und aus diesem Grund habe ich euch heute aus meinem neuesten Buch, meine schönsten Urlaubsgeschichten, Teil 3, die Rache des Sandwurms, eine meiner witzigsten Urlaubsstories mit Kollege und OG Marcel Birkenhauer eingepackt. Und zwar wollten wir vor ein paar Jahren zu einer Tattoo-Convention zum Sehnsuchtsland der Deutschen, und zwar Italien bzw. Rom. Warum das so der Sehnsuchtsort ist, weiß ich bis heute nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob wir das hier im Laufe des Abends klären können. Ja, aber ich bin dann eines schönen Tages, so wie es ist, dann von Jena, also ich wohne ja in Jena, viele von euch wissen das ja, bin von Jena mit der Deutschen Bahn nach Berlin zu Marcel gefahren. Und ja, hier erwartet jetzt jeder einen Joke, weil ihr aus Deutschland kommt. Aber ich muss euch leider enttäuschen, war alles super, top eBayer, gerne wieder. Und wir wollten uns so am Flughafen bzw. direkt am Terminal 2 treffen. Der Flughafen ist ja ziemlich weit draußen, auch von Berlin dauert das ja ewig, bis du da bist und so. Das Terminal 2 am Berliner Jahrtausendprojekt, dem Flughafen BR, in Klammern 15 Jahre Bauzeit, da erkennt ihr sofort am Terminal 2, dass ihr sofort als Mensch zweiter Klasse eingeordnet seid, wenn ihr von dort aus fliegt. Wir sind nämlich mit Ryanair geflogen und die fliegen am BER am Terminal 2 ab. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr schon mal da wart, aber Terminal 2 fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man so heimlich in den unfertigen Keller des Hintereingangs des Flughafens gelotst wird, damit die feinen Herrschaften aus Terminal 1 nicht mit dem Umstand konfrontiert werden müssen, dass der Pöbel nun neuerdings auch fliegen darf. Wir sind also ins halbfertige zweite Terminal des Berliner Flughafens, also sozusagen der deutschen Sagrada Familia gelaufen. Draußen apokalyptisches Weltuntergangswetter, es hat geregnet, es hat gestürmt. Gerade wenn man jetzt ungern fliegt, ist das nicht so richtig geil, da jetzt so abzufliegen. Also wir sitzen da, gucken so herrschaftlich durch die Schaufenster runter und das Erste, was wir sehen, ist die nächste Ryanair-Passagiermaschine, wo gerade die Leute wie Vieh durch den Regen getrieben werden. Es hätte eigentlich nur noch Stock, Peitsche und Schreie gefehlt und dann hätte sich das so ein bisschen angefühlt, wie wenn bei uns in Jena oben die Schafe eine neue Wiese kriegen, die sie kaputt fressen können. Und da wurde mir wieder einmal klar, wenn man hier keine Kohle hat, dann wird hier auch keine Rücksicht genommen, ob es jetzt hier draußen irgendwie schüttet oder nicht, sondern man muss hier Meter machen, man muss über die marode Treppe, die so ein bisschen aussieht, als hätte sie bei Indiana Jones im Heiligen Gral als Falle gedient, muss man dann überqueren, um dann letztendlich finally ins Flugzeug einzusteigen. uns Ryanair, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Ryanair geflogen seid, aber Ryanair, geschichtsmäßig, glaube ich, ist überliefert, wenn man zumindest nach dem Flugverhalten geht, dass es sich aus den verbleibenden japanischen Kamikaze-Staffeln aus dem Zweiten Weltkrieg formiert hat. Es kann allerdings auch sein, dass der Autopilot einfach nur zur Auffrischung auf jeder Landung einen plötzlichen Tragflächenabriss simuliert. Auf jeden Fall gehen die 10 Meter, die verbleibenden, ganz, ganz schnell runter. Vielleicht wird das auch gemacht, damit der Pilot dann wieder wach wird oder so. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es dann auf mysteriöse Art und Weise trotzdem nach Rom geschafft. Es war erstmal affenheiß, auch nachts. Wir haben keinen Plan gehabt. Wir sind Tätowierer, Rock'n'Roll, Punkrock, Lifestyle Baby. Und wir haben dann den ganz großen Luxus gehabt, dass wir mit einem Uber zum Airbnb gefahren wurden, welches wir dann dort vor Ort gefunden haben. Unser Uberfahrer war auch wirklich nett, war ein jüngerer Typ, der dann die Ampeln und Höchstgeschwindigkeiten als wohlgemeinte Ratschläge interpretiert hat. Und wir sind dann angekommen in der Gegend. Es war, muss man sagen, an der Hauptstraße, aber relativ ruhig und eigentlich auch ganz geil. Und das allererste, was man macht, ne, wenn man so eine Bude hat, ist ja normalerweise immer zu checken. Also ich muss dazu sagen, ich bin für die Flüge verantwortlich gewesen. Captain Birkenhauer ist für die Unterkunftsbuchung zuständig gewesen. Und jetzt kommt man da an und zuallererst will man natürlich so ein bisschen die Umgebung checken und fragt sich, wie lange laufen wir denn jetzt zur Location? Und dann ist uns erstmal bewusst geworden, mit Laufen hat das, was wir hier machen, überhaupt nichts zu tun. Wir mussten nämlich durch die ganze Stadt, praktisch von Westrom nach Ostrom, waren insgesamt so locker, ja, 30, 40 Minuten. Davon musste man dann auch erstmal zur Haltestelle latschen, so. Also das waren auch mal bestimmt gute 10 Minuten Latscherei. War auf jeden Fall richtig, richtig ungeil. Könnt ihr euch vorstellen, dass mich das jetzt nicht so richtig glücklich gestimmt hat, ne? Ich bin das halt hier in Jena mit meinen kurzen Wegen gewohnt und das hat Marcel auch eingesehen. Hat er noch versucht, sich dann feige rauszureden, indem er gesagt hat, dass er angeblich nach der anderen Tattoo-Convention in Rom der richtigen geguckt hat und da wären wir dann sozusagen jetzt praktisch vor der Tür. Ja, so ist das halt. Auf jeden Fall, wir kommen so in das B&B und ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Wohnung, so eine Mehrraumwohnung, wie so WG-Zimmer, wo aber alle in sich nochmal Hotelzimmer sind. Also es ist eine kleine Etage in einem normalen Wohnkomplex, wo wir halt gewohnt haben. Und jetzt weiß ich nicht, wo Marcel das Hotel her hat. Ob er es bei eBay Kleinanzeigen oder bei irgendeiner Dating-Plattform gefunden hat für einschlägige Dienstleistungen. Ich weiß auch nicht, ob man das nach Stunde bezahlen musste. Es sah so ein kleines bisschen so aus. Ich wurde ja persönlich mit den Flugbuchungen betraut. Auf jeden Fall kommen wir da rein. Erstmal rotes Stimmungslicht. Da war Marcel wohl auch schon bekannt. Und dann haben wir uns erstmal schlafen gelegt. Die Nacht verlief ruhig, so viel kann ich sagen. Und am nächsten Tag haben wir dann unseren nächsten Fehler festgestellt. Denn wir haben falsch gepackt. Ihr kennt das ja sicher. Man fährt in Urlaub, man denkt sich so, was brauche ich? Ab und zu schreibt man ja auch Listen. Und am Ende stellt sich raus, ich hätte eigentlich nur 3 Paar kurze Hosen, 3 Paar T-Shirts gebraucht. Zwischendurch mal einen Schlag im Nacken und dann ist alles wieder gut. Ich habe leider gepackt wie für den Winter in Finnland. Ich hatte mir dann gedacht, September Italien könnte ja auch kalt werden, so zwischen 3 und 4 Grad. Ne? Normale Leute würden jetzt sagen, hey, wir auf der Erde fahren Uber, wir auf der Erde fahren Taxi. Aber Freunde, ich habe einen kleinen Spoiler für euch, das funktioniert da einfach nicht. Denn diese Apps sind zwar theoretisch verfügbar, ihr kriegt aber nirgendwo irgendwie, zumindest ist das meine Erfahrung, irgendein Fahrzeug. Könnt ihr vergessen. Weil nur weil irgend so ein Gianluca eure Fahrt annimmt, heißt das noch lange nicht, dass ihr hinterher auch bei ihm in seinem Kfz sitzen werdet. Sondern das kann auch sein, dass er euch erstmal warm hält, bis er was Besseres findet. So, die Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir also mit komplettem Maßgepäck los zur Tramstation und dann von da aus gefahren. Die Fahrt verlief ruhig. Dann sind wir an der Location angekommen. Das war irgendwo in Downtown Rom. Alles war so lebensbejahender brauner Beton. Ne? Leute aus der DDR kennen das. Es waren circa 80 Grad, das war der Unterschied zur DDR und es war dann so eine Industriehalle, so eine größere, wo das war. Kurz zum Event, es waren insgesamt 700 Tätowierer auf der Convention eingeladen und die haben sich halt auch sehr über den Check-in Gedanken gemacht und haben sich überlegt, wie viele Leute brauchen wir denn eigentlich, um 700 Leute möglichst schnell und unkompliziert in die Halle zu lotsen und haben sich dann entschieden, dass die einzige Antwort auf diese Frage nur die Zahl 3 sein kann. Wir stehen also auf diesem Betonzubringer in der prallen Sonne. Es sind 400 Grad draußen. Es sind ein paar Leute schon umgekippt. So, es gibt kein Wasser. Und ich gucke Marci an und ich sage, Dankeschön, es war mir eine Ehre, neben dir gedient zu haben. Wenn ich jetzt und hier sterbe, sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Ja, auf jeden Fall, die Halle dann, nachdem wir endlich drin waren, in der das Ganze stattgefunden hat, war so typische Industriehalle, so sehr naturverbunden. Zum Beispiel war das auch ein Reservat für ca. 40 Taubenfamilien, die da in der Halle gehalten wurden. Und in der Halle selber waren es bestimmt auch, draußen waren es so 80 Grad, also werden es drinnen so um die 400 Grad gewesen sein. Dazu wird noch fleißig Burger gegrillt in einem sehr überdimensionalen Grillstand, der alles reinfeuert, was der Rost hergibt. Es riecht sehr lecker, aber ja, das Ganze wird sozusagen noch gewürzt mit etwas italienischem Schlager, der dir die ganze Zeit eigentlich in die Ohren dröhnt und man praktisch sofort Tinnitus bekommt. Dazu kommen dann noch 3 Meter hohe Stellwände, die es praktisch unmöglich machen, jede normale Convention-Befestigung mit einer Klammer zu benutzen. Natürlich hatte auch niemand Reißzweck mit oder irgendeinen ähnlichen neuen Shitkiss und also musste unser alter treuer Freund Gaffertape herhalten. Zu einem Überfluss wurden die zur Verfügung gestellten Stellwände dann auch noch in strahlendem Brillantweiß geliefert, was natürlich eine absolute Einladung war, dass sie die Halle vorher nochmal schön durchgeweißt haben. Wie gesagt, 700 Tätowierer. Es war also vom Lettering her praktisch jeder da, der Rang und Namen hatte. Das bedeutet auch, dass mindestens ein Drittel des Publikums aus vertrauenswürdigen, vorbestraften Graffiti-Publikum besteht. Deswegen hat es die Toilette auch an einem Tag hingekriegt, eine Patina zu bekommen, für die man in Jena im Club mindestens 4 Jahre unterwegs sein muss. Also es war wirklich herrlich und die Leute haben einfach zwischendurch angefangen, einfach loszulassen, denn sie haben auch festgestellt, wir sind hier einfach nur Luft und Staffage. Und wir stehen dann da, bauen auf und es sind insgesamt in der großen Halle ungefähr 4 Kunden da und es fühlt sich aber trotzdem super voll und gedrängt an. Wie gesagt, es waren ungefähr 400 Grad und wir haben überlegt, wie wir der ganzen Lage denn Herr werden können und haben dann beschlossen, dass wir es auf die berlinerischste Art und Weise machen. Wir haben uns ausgezogen. Dem Beispiel sind dann relativ viele andere Leute gefolgt. Ich glaube auch, dass wir nicht die Ersten waren, die auf die Idee gekommen sind. Und es hat dann etwas sehr Animalisches gehabt. Hättest du uns noch 3 Monate gegeben, hätten wir uns wahrscheinlich zu Neandertalern zurückentwickelt und angefangen, die Tauben mit Speeren zu jagen, die wir aus den Stellwänden geschnitzt hätten. Am zweiten Tag hatte Mori dann so die Schnauze voll, dass er zu mir gegangen ist und gesagt hat, keine Ahnung, was ihr macht, ich gehe jetzt zum Kolosseum, wer Bock hat, begleitet mich. Aber ich bin nicht den Weg von Deutschland nach Italien gekommen, um mich mit so einer Niederlage abzufinden. Also war ich standfest und habe es tatsächlich noch hingekriegt, 1-2 kleine Tattoos für Kollegen zu machen. Gab es natürlich nichts drauf, war aber ganz witzig. Und die Leute waren währenddessen so abgefuckt, haben mittlerweile den kompletten Respekt vor der gesamten Veranstaltung verloren, sodass die Chicanos irgendwann neben mir angefangen haben, ihre Joints in der Booth zu rauchen. Oder halt eben Sack und Tüten angeschleppt haben, die voll mit Farbe waren und dann einfach sich dazu entschieden haben, ihre Booth umzudekorieren, obwohl das unter Strafe verboten war. Es war also wirklich, wirklich, wirklich wild. Und da ich euch ja schon die Toilette so ein bisschen bildlich beschrieben habe, könnt ihr euch ja auch ungefähr aussehen, wie hinterher die einzelnen Stände ausgesehen haben. Ja, dann kam aber der Abend der Abende und von dem möchte ich euch erzählen. Der ist nämlich am zweiten Abend passiert, nämlich dem Abend der sogenannten Aftershow. Das gibt's bei Tattoo Conventions manchmal, dass am vorletzten Tag sozusagen abends eine Aftershow-Party stattfindet, damit alle am nächsten Tag nochmal die Gelegenheit haben, ein Tattoo von einem Besoffenen zu bekommen. Und nachdem die Halle dann am Samstagabend kurzfristig wegen Feueralarm geräumt werden musste, war das sozusagen der Startschuss und wir haben uns dann auf eine Aftershow-Party für alte Leute getroffen. Das bedeutet im Klartext, wir sind essen gegangen. Und ja, wie das so ist, auf einer Klassenfahrt mit einem Haufen unbeaufsichtigter 10-Jähriger gefangen in Körpern von früh vergreisten Mit-30ern mit exzessivem Lebensstil und höherem Budget. Es wird sich richtig, richtig die Jacke angezündet. Ich bin da vorher auch schon unangenehm aufgefallen in dem Restaurant, weil ich meine Denkmedizin vor dem Lokal rauchen musste und entsprechend erstmal für mich selber klären musste, wer ich bin und was ich hier mache. Würde ich euch auf jeden Fall von abraten. Ja, und dann haben wir da halt ordentlich was getrunken. Die Nacht wird später, Marci funkelt mich mit seinen kleinen süßen Äuglein an, die sehr, sehr betrunken aussehen und raunt mir zu, dass er jetzt wahrscheinlich einen Schlafplatz gefunden hat und dass Dobby heute nicht nach Hause kommt. Und dann haben wir die Party tatsächlich geräumt, nachdem wir voll genug gewesen sind. Wir haben noch das Personal eingeladen, wie sich das Ganze halt so gehört. Die wollten aber bedauerlicherweise nicht mit und ich habe auch für mich festgestellt, dass es die beste Art und Weise ist, um sich jetzt absolut zu verpissen von der Veranstaltung. dann werde ich direkt noch von Gott auserwählt und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bekomme ein Uber, was ich gerufen habe. Der Mann hat Erbarmen mit mir. Die Verabschiedung von Marcy läuft dann auch relativ freundschaftlich. Er schreit mich an und droht mit Gewalt. Er hat dann sowas gesagt wie, ohne Scheiß, ich hab ja aufs Maul, jetzt lassen wir dich weiterfeiern. So, Marcy trinkt ja mittlerweile nicht mehr und das ist vielleicht auch besser so. Ich habe ihn dennoch davon überzeugen können, dass meine Gestaltung des Abends die bessere ist und das Uber kommt an und der Typ, der die Karre lenkt, ist so vom Typ Mathelehrer und beäugt natürlich den komischen Mann, der sich jetzt anschickt, seine Transportationsdienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und wir treten halt also so den 30-minütigen Heimweg nach Hause an und nach 15 Minuten kriege ich voll den Schreck. Ich klopfe mich so ab und ich stelle fest, scheiße. Wo ist mein Schlüssel? Dann läuft in meinem Kopf so eine richtige Filmszene ab. Es gibt so ein Flashback. Der Schlüssel, also ich zoome so an Marcy ran und der Röntgenblick schaltet sich ein und ich verorte den Schlüssel in Marcys Tasche. Ja, also rufe ich ihn an. Telefon klingelt. Er geht ran. Legt das Telefon zur Seite und feiert einfach weiter. Er ist irgendwo im Auto, keiner hört zu, ich verstehe überhaupt nichts. Also rufe ich unseren Kumpel Chris an. Chris, die gute Seele, sehr genervt, aber nett. Er erbarmt sich also, mir den Standort zu schicken, weil er jetzt mit den Leuten noch einen saufen geht. Und ich weise daraufhin hektisch den Römer an, das japanische Hybridprojektil um 180 Grad zu wenden und wieder zurück zum Anfang zu gehen. Dort angekommen werde ich dann unter Beifall vom Master of Ceremony Marcel Birkenauer höchstpersönlich empfangen und mir wird ein Platz an der Tafel zugewiesen. Daraufhin habe ich ihm dann höflich empfohlen, erstmal sein Maul zu halten und den Schlüssel rauszurücken. Und ab geht es wieder zu dem Mann mit dem Mathelehrer-Vibes und er fährt mich netterweise nach Hause. Ich komme also an, es ist abends, es ist ungefähr 3 Uhr. Ich denke mir, okay, ich bin ja jetzt designierter Bürgermeister, also ist es natürlich auch meine Aufgabe, hier die Checkout-Zeiten festzulegen und ich habe diese Checkout-Zeit wie in jedem ernstzunehmenden Hotel auf 11 Uhr gelegt und habe mir gedacht, dann kann ich wenigstens noch bis 10 Uhr schlafen und bekomme noch eine kleine Mütze Schlaf. Dann ist es mittlerweile morgens 10 nach 10, ich habe den Schlaf der Gerechten geschlafen, ich schaue aufs Handy und sehe, dass die Vermieterin mir geschrieben hat, hey, wann checkt ihr eigentlich aus? Checkout ist um 10. Ich gucke also auf die Uhr und wir haben so 10 nach 10 und ich denke mir, okay, fuck, ich habe ein Problem. Was mache ich dann also? Als erstes habe ich dann probiert, Birkenauer anzurufen. Birkenauer ist natürlich nicht rangegangen, er hat noch den Schlaf der Gerechten geschlafen. Also habe ich sein gesamtes Hab und Gut in seinen kleinen albernen Rucksack geschmissen, den wir dann noch zu Hause hatten, und bin dann damit losgetrabt. Hat ja niemand damit gerechnet, dass er seinen Abend woanders verbringt. Und dann habe ich noch probiert, die Vermieterin irgendwie zu überzeugen, sein Hab und Gut dann gegen eine Gratisstunde einzutauschen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also stand ich da mit Sack und Pack, 2 Rucksäcken, einem Koffer und wollte gerade los zur Tramstation. Zum Glück sind es halt draußen nur 40 Grad und es ist so angenehm, so einen leichten Klebefilm auf der Haut zu haben, denn für Duschen blieb ja bekanntlich keine Zeit, also musste ich so wie ich war, ich habe mir zum Glück noch die Zahnbürste ins Esszimmer gehalten, bin ich dann den langen Weg, die 15 Minuten mit Vollgepäck, dann in der prallen Sonne, ohne Sonnenschutz, ungeduscht, dann Richtung Tramhaltestelle gelaufen. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man dann nach Moria in das Zwergenbergwerk runterfährt, like, wenn ihr es kennt. Dort wurde ich dann von einem Polizeimeister in Empfang genommen, der mich darüber informiert hat, dass diese Haltestelle nun heute leider gesperrt ist. Er wollte sich jetzt auch nicht auf Gespräche einlassen, hat mich einfach auf die Schienenersatzverkehr-Haltestelle verwiesen, zu der ich dann finally auch endlich gestiegen bin, nachdem ich aus Moria wieder auferstanden bin und dann zur nahegelegenen Ersatzbahnhaltestelle gelaufen bin. Als ich den Bus mit dem Schienenersatzverkehr sehe, erinnere ich mich so ein bisschen an die Videos aus China, wo sie die Leute so in die U-Bahn praktisch so reindrücken, wisst ihr. Mir ist dann aufgefallen, wie wohl das Einstellungskriterium für die Verkehrsbetriebe in Rom sein muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Aufgabe davon ist, einen Schlafsack, der sehr, sehr groß ist, zurück wieder in seinen Sack reinzustopfen. So sah es zumindest aus, als wenn die Leute da wirklich versiert gewesen sind. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich diese Erfahrung an Rom auslassen möchte und stattdessen auf den nächsten Bus warte. Das Ganze habe ich dann 3-mal gemacht, bis mir dann klar geworden ist, Sebastian, das wird heute nichts. Du brauchst ein anderes Fortbewegungsmittel. Ich also wieder Google Maps angeschmissen und festgestellt, dass dann die Zughaltestelle relativ nah dran ist, wo ich dann auch erstmal hingelatscht bin. So, und jetzt kommt was Neues. Italien hat nämlich so ein richtig geiles, niedrigschwelliges Angebot, um von A nach B zu kommen. Denn ich zahle mit dem Zug lediglich 1 Euro und werde fast an der Location rausgelassen, stelle ich dann fest. 1 Euro zahle ich in Deutschland, um im Bahnhof Pipi und AA machen zu dürfen. Italien ist natürlich ein super progressives Land. Dort kann man mit Barzahlung auch nicht ganz so viel erreichen, zumindest nicht im öffentlichen Nahverkehr. Ist klar, die vertrauen ihren eigenen Leuten mit Bargeld nicht. Und deswegen probiere ich natürlich meine Karte. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Ich lege meine Karte auf Transponder und die Transaktion schlägt fehl. Warum? Weiß ich bis heute nicht. Ein Nervenzusammenbruch später, fast forward, sitze ich vor dem Bahnhof. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren, ich bin nicht schwarz gefahren, ich hatte keinen Bock da drauf, sondern ich überlege, was mache ich jetzt? Also probiere ich mein Glück nochmal bei Uber. Dort wird mir dann von Francesco das Herz gebrochen, nachdem er sich nach 20 Minuten Wartezeit entschließt, dass er das Interesse vor einem ersten Treffen mit mir verloren hat. Es wird an ihm liegen und nicht an mir und mit mir will er sich offensichtlich nicht persönlich treffen. Und ja, was soll ich sagen? Dann blieb nur noch eine Aktion und zwar laufen. Sind ja immerhin nur 2 Stunden, wenigstens laufe ich am Vatikan vorbei und ich kann dort dem spirituellen Oberhaupt der katholischen Kirche persönlich rüberrufen, was ich von seinem Anrainerland mittlerweile halte. Aber Gott hat Erbarmen mit mir und lässt mir ein Taxi spawnen, welches mich vorsichtig zur Venue bringt. Ich war natürlich richtig, richtig fertig und im Arsch. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Das hat mich alles so fertig und platt gemacht. Sind Tränen geflossen? Ja, aber nur Freudentränen, weil ich wirklich wusste, ich habe dieses Land spätestens heute Abend verlassen. Währenddessen kriege ich dann einen Anruf von Marci. Ne? Ich muss ihn wegdrücken. Am besten hätte ich ihn gleich 2-mal weggedrückt, damit er weiß, dass die Scheiße wirklich am Dampfen ist. Und dann komme ich in die Location wieder rein, in einem Affenzahn mit einer Miene, die sagt, besser nicht ansprechen. Währenddessen taucht Marci unter dem Tisch auf, unter dem er nämlich geschlafen hat, wo ich sonst meine ganzen Merchandise-Sachen drauf habe. Er sah so ein bisschen aus wie der Boden in der Fußgängerzone bei uns im Herbst nach einer Party. Es hätten jetzt eigentlich nur noch so Kippenstummel in seinen Haaren gefehlt. Er hat aber die Situation sofort gepackt und hat sich dazu entschieden, einfach gar nichts zu sagen, sondern wortlos zu sagen, alles klar, Sebastian, ich komm mit. Ich habe meine Sachen einfach nur in die Ecke geschmissen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du jetzt machst. Ich packe jetzt meine Sachen und dann können mich die Italiener einfach nur richtig am Arsch lecken. Am Flughafen bin ich dann schiffen gegangen. Als ich wiederkomme, hat mir Riccardo Simonetti meinen Platz weggenommen. Den habe ich dann weggescheucht auf Englisch. Ich wusste vorher nicht, wer das ist. Er guckt mich dann an. Ich so, can you please go to another seat? Und er dann so, ja, ich setze mich dann mal um, was? Denn er wusste natürlich, jemand, der so redet, kann nur Deutsch sein. So richtig unfreundlich, richtig den Eimer rausgelassen. Ja, den Rückflug haben wir dann selbstverständlich wieder mit Ryanair angetreten. Und wie gesagt, ne, ich weiß nicht, ob das mit zum Standardprozedere gehört, mit diesem Absturzszenario oder so. In dem Fall ist der Pilot so hart gelandet, dass ich mir relativ sicher war, dass wir mindestens das Cockpit und die erste Klasse verloren haben. Ja, aber wir sind tatsächlich dann in Berlin gelandet und Marci hat sich dann auch netterweise für ein Uber entschieden, welches uns dann zu seinem Wohnort sozusagen kutschiert hat. Das war auf jeden Fall eine der wildesten Kurztrips, die ich je gemacht habe, aber ich liebe meinen Job, ich finde so Conventions richtig geil. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der 250. Folge Al Forno für alle Leute, die sagen, ja, aber Sepp, die Story, kennt ihr das, so alte Leute, die so Story sagen? Ne? Die Story kennen wir schon. Mehr alte Stories findet ihr jetzt in Folge 250. Viel Spaß, danke fürs Zuhören. Und bucht mich gerne für eure Kindergeburtstage, für eure Renten- oder Scheidungspartys. Briefe bitte an sepp@downtown-jena.de und viel Spaß jetzt mit der Folge.
What up, this is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno.
Ist das dann auch oft peinlich, wenn mir Leute dann so Honig ums Maul schmieren, wo ich dann denke, ja Bruder, beruhig dich mal, ich gehe auch morgens kacken und du willst danach nicht ins Bad, weißt du, wie ich meine? Ah, die Morning Show mit Sebastian und dem Adrian.
Ja, der Esel nennt sich immer zuerst, ey.
Ja, stimmt. Scheiße, mit Adrian und Sebastian, ich komme nochmal rein, ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin noch sozusagen, wie nennt man es heute, verklatscht. Wir sitzen hier in Marcel Birkenhaus Schlafzimmer, ich muss mal eben kurz die Tür noch zumachen.
Ich dachte furzen, das wäre auch witzig gewesen. Wir sitzen hier in Marcel Birkenhaus Schlafzimmer und ich muss mal nochmal eben furzen.
Und ich muss mal...
So richtig so einen, sehr so quillt.
Ja. Ja, das mag ich gerne, einen quelligen Pups. Naja.
Ja, die werden warm und dann hat man kurz Angst.
Dann hat man kurz Angst, doch dann. Wie geht's dir? Bist du wieder zu Hause?
Ich bin wieder zu Hause, ja. Bin wieder zu Hause, back on track quasi. Back ja, geht. Track. So, Montag war erstmal Überblick verschaffen, checken, was so alles liegen geblieben ist, doch auch ein paar Sachen. Aber ich komme ganz gut durch. Ich habe ja jetzt mir meine 4-Tage-Woche quasi so zurechtgepuzzelt. Und
4 Tage?
Genau. Naja, das heißt halt so von Montag bis Donnerstag im Shop und da in der Werkstatt an den Grills bauen und freitags dann zu Hause Goldschmiedesachen machen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Es ist halt ein bisschen mehr Arbeit im Shop, was ja auch vollkommen legitim ist. Muss jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Ich bin ja Samstag spät nach Hause gekommen und hatte dann das ganze Auto voller Werkzeug, weil ich habe ja Gebrauchtwerkzeug geshoppt, erfolgreich. Und das musste dann am Sonntag alles hochgeschleppt werden. Zum Glück habe ich die stärkste Frau der ganzen Welt.
Die hat das dann für dich übernommen, während du erstmal ausspannen musstest.
Während ich auf der Couch lag. Ja. Und noch sauer war, dass das Essen nicht schnell genug gebracht wurde.
Naja.
Ja?
Ja, was will man sonst machen? Das ist doch völlig legitim.
Ich bin ja schließlich auch der Mann.
Ja.
Ne? Also das muss man ja auch mal dazu sagen.
Das muss man auch mal dazu sagen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass du ja auch zu einem gewissen Teil halt einfach dann jetzt, du hast gearbeitet die Woche hart. Du hast ja einen handwerklichen Job, ne, während deine Frau ja sich lediglich um einen Bürojob, nenne ich es jetzt mal, ne, sich da verdingt. Und das ist ja
Spiel, am Computer spielt, wie ich das nenne. Das ist ja nichts. Das wissen wir ja alle.
Ja, das ist überhaupt nichts. Ja, das hört sich aber auf jeden Fall erstmal gut an. Und jetzt bist du ausgebildeter Goldschmied.
Fucking schwer, Alter. Ja, genau. Mit Diplom. Staatlich zertifiziert. Mit extra Krone und Gold.
War Herr Macht zufrieden mit deinen Leistungen?
Ich denke ja.
Okay.
Ich denke, er hat mich auch noch gefragt, so und Herr Bayer, wie war die Woche für Sie? Und ich meinte, es war unfassbar anstrengend, krass viele Informationen so. Weil er meinte dann auch so, ja, trotz der Niederschläge, die Sie hier auch erleiden mussten, ne, weil der lässt halt nichts durchgehen, ne? Wenn was scheiße ist, dann ist das scheiße. Und dann fängst du halt von vorne an.
Ja, so, aber so irgendwas muss das sein.
So irgendwas so zu bauen und am Ende ist es Kacke, das ist keine Option. Hm. Man baut das und das sieht am Ende gut aus oder man lässt es halt bleiben.
Ja.
Und so lernt man es wahrscheinlich auch, nur aber es ist halt trotzdem super viel. Es war so viel, dass ich mir gar nicht im Detail aufschreiben konnte, was ich gemacht habe, noch nicht, sondern nur immer so Stichpunkte, damit ich nicht vergesse, was wir gemacht haben, weil ich kann dann im Nachgang nochmal darüber sinnieren und mir dann detaillierte Notizen machen. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall Sonntag die ganzen Plünnen hier hochschleppen war ultra schwer, weil die Walze wiegt mal gut über 100 Kilo und ich habe hier noch so einen Hauklotz gekauft auf eBay Kleinanzeigen, so einen Fleischer-Hauklotz. Ich weiß nicht, kann dir den mal kurz zeigen. Da steht der. So, ne, die anderen sehen den jetzt natürlich nicht. Und der ist da, glaube ich, um, ja, keine Ahnung, Viecher zu zerhacken eigentlich, ne? Der Viecher. Ja, alles mit der Viecher. So, und den braucht man auch zum Schmieden. Ist eine feste Unterlage. So, das hat genug Gegendruck, wenn man da irgendwie drauf rumkloppt. Aber wiegt halt auch mindestens so viel wie die Walze. Und ist auch ein bisschen sperrig. Und das dann mit Laura hier hochzubuckeln, das war ein Abenteuer. Vor allem, ja, sie ist dann auch immer gestolpert, hat das ein bisschen auf den Knöchel bekommen.
Oh.
So hat er jetzt einen fetten blauen Fleck. Zum Glück ist da nicht groß was passiert. Ich habe mir beim Einladen ins Auto fast den kleinen Finger gebrochen.
Oh.
So, weil der Typ war sehr ambitioniert und schmeißt den mit mir dann da rein und dann kippt er den auf einmal und ich habe so die Hand da drunter und ich merke so, wie die Kante von dem Teil so auf meinen kleinen Finger landet.
Oh, schön,
und so ja. Druck aufbaut und zwar so. Das hat einfach nur geknirscht, ey.
Glaubst du, deine Nachbarn wissen, was du da machst? Nicht, dass du immer komisches technisches Gerät bei euch oben in die Bude schleppst?
Ja, das ist mir egal, ehrlich gesagt.
Ja.
Die können denken, was auch immer. Sie können ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Ja, da hast du recht.
Ob die nun denken, dass ich hier irgendwas baue oder mit Laura Ü18 Sachen mache, es ist deren Fantasie frei. Da lasse ich der Fantasie freie Bahn.
Der Hauklotz passt nirgendwo rein in den Körper. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, denn ich habe ihn ja gesehen.
Genau, mit deinen eigenen Augen.
Mit meinen eigenen Ohren.
Ja. Ja, und die Woche geht jetzt los. Ich bin wieder dabei zu überlegen, wie ich denn so Content starte. Und ich glaube, ich gebe einen Fick.
Ja, das ist gut.
So, ich glaube, ich gebe einen Fick da drauf und ich schmeiß jetzt einfach mal raus. Ich werde mal gucken, ob ich eine gewisse Ästhetik, also nächste Woche habe ich ein Meeting mit Finn, mal gucken, ob wir so eine gewisse Ästhetik rausarbeiten können, damit es nicht unordentlich aussieht. Mhm. Aber die Thematiken an sich, glaube ich, lasse ich einfach. Ja, ich habe dir gestern schon ein Video geschickt, was ich aufgenommen habe, ne? Und ehrlich gesagt geht es da um mich und da habe ich. Das hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Das fand ich witzig. Das hat mir Spaß gemacht. Wenn die Leute sowas mögen, dann sollen sie es angucken und ansonsten sollen sie es bleiben lassen.
Ja,
ne? Ich glaube auch, dass es am besten ankommt. Witzig. Aber ich kann dir, siehst du, wo wir davon reden. Ich mache hier Monolog-Style. Und zwar war ich ja so ein bisschen, also, oder bin auch tatsächlich so ein bisschen frustriert, was diese ganze Social-Media-Geschichte angeht und halt auch irgendwie auf der Suche nach dem Patentrezept, ne? Mhm. Und eine Kundin von mir, die ist Tätowiererin auch, die hat sich da helfen lassen und macht jetzt auch Werbung dafür, dass sie sich hat helfen lassen. Mhm. Ne? Und meinte, ja, wer da Interesse hat, irgendwie kann sich ja mal bei ihr melden. Und ich hatte Interesse und meinte so, ja, also wenn du irgendwie Tipps hast, so immer her damit, zieh ich mir gerne rein. Und dann hat sie mir einen Link geschickt und da kam man dann auf eine Seite und zwar heißt sie Mia Page oder so. Anscheinend auch so eine Influencerin, die dir bei deinem Social Media Marketing hilft. Und zwar kann man sich dann dort anmelden zu der ersten Masterclass.
Ja, klar.
Und wenn ich das schon höre, ne, dann stellen sich schon meine Fußnägel nach oben. Aber ich dachte mir, okay, das ist umsonst, diese Masterclass. Das ziehe ich mir jetzt einfach rein. Ne? Ich arbeite, ich muss eh so Waxwork machen. Das kann nebenbei laufen. Ich muss dir ja nicht zugucken. Reicht, wenn ich dazu höre. Also habe ich mich da angemeldet und habe mir diese Masterclass angehört. Es geht so 35, 40 Minuten oder sowas. Hält die einen Monolog, die Tante?
Das ist echt schwer. Wir haben schon ein paar Mal hier Podcast aufgenommen. Gut, es geht hier ja um nichts, ne? Aber Monolog zu halten, so alleine schon 10 Minuten alleine voll zu sabbeln, ist dann doch schon schwierig.
Ja, und es ist auch schwierig, dazu zu hören. Das ist nicht mein, das ist keine Person, von der ich sage, ey, Alter, lass mal einen Urlaub fliegen, angenehmste Gesellschaft, die ich jemals in meinem Leben hatte.
Ja.
So von dem, wie die mir gegenüber tritt in diesem Video. Die Informationen sind nicht alle schlecht, ich möchte sie mit euch teilen. Und zwar wird in dieser Masterclass empfohlen, sich von allen Fake-Followern zu trennen, die es auf deinem Kanal gibt. Und die Anzahl der Follower, die du hast, also die Zahl an sich, komplett zu ignorieren. Das bedeutet, es kommt nicht darauf an, ob du 2000 oder 2 Millionen Follower hast. Das spielt keine Rolle, sondern das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, was für eine Reichweite du generieren kannst mit den Followern, die du hast. Mhm. Das heißt, je mehr aktive Follower du tatsächlich hast, desto höher ist deine Reichweite, weil deine Videos komplett gesehen werden und zwar von vielen Leuten und dadurch der Algorithmus den Eindruck hat, dass deine Videos wertvoll sind und dann fängt er an, das auszuspülen in die Welt. Und das ist was für mich schlüssig ist. Das ist so, ja klar, 1 Million oder 2 Millionen Follower, die gar nichts bringen oder so, die einfach nur sehen wollen, wie ich mein Arschloch in die Kamera zeige. Die bringen nichts, aber 2000 Kunden, die tatsächlich einfach alles von mir kaufen, was ich auch anbiete, das natürlich, das sind die, die ich haben will. Also Fake-Follower löschen. Das sind die, die dich versuchen, auf ihre Sexseiten zu ziehen. Das sind die ganzen arabischen, pakistanischen Profile, weißt du, die so 7000 Leuten folgen und einen Bibelvers quasi, sag ich jetzt mal, als Poster, als Post haben. Ne? Raus damit. Finde ich gut, habe ich, probiere ich, der Sache gebe ich eine Chance. Dann wird viel von Personality gesprochen, wie ich gestern schon in meiner Story hatte. Ja, und es ist so, sich selber so zu verkaufen, immer als gute Laune Bär, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil so funktioniert die Welt eigentlich nicht. Ne? Ich meine, die Leute wollen jetzt auch nicht sehen, wie du den ganzen Tag nur heulst, weil alles so scheiße ist. Aber ich glaube, dass sich auch viele damit identifizieren können, dass nicht immer alles geil läuft. Ja, sondern auch mal Sachen scheiße sind. Ne? Deswegen muss man ja nicht immer nur doofe den Grinsebären spielen. Also finde ich auch gar nicht schlecht. Was hat sie noch gesagt? Sie hat auch gesagt als Tipp, dass man Social Media nicht als verlängerte Persönlichkeit sehen sollte, sondern als Tool für deine Firma, um herauszufinden, was am besten funktioniert, um dein Produkt, was auch immer es ist, zu verkaufen. Das bedeutet, es ist scheißegal, was du postest, solange du etwas findest, was funktioniert. Mhm. Das muss keine, also das muss eine gewisse Qualität haben. Alles, was man so einfach so von Karl Arsch von nebenan filmen lässt, ja, von irgendjemandem, der sich da einen abklappert, wenn er die Kamera auf dich hält oder wenn du eine wirklich super beschissene Kamera hast, ist alles nichts wert. Sondern die Videos müssen alle eine gewisse Qualität, so einen gewissen Qualitätsstandard haben. Und dann geht es halt darum, dasselbe Video in 5 verschiedenen Versionen zu posten, um zu gucken, welche kommt an. Was ist der Hook? Was catcht die Leute? Was zieht die Leute in den ersten 3 Sekunden in dein Video, um dann dran zu bleiben, um sich das reinzuziehen, was du da machst? Finde ich auch interessant. Alles gut, ne? Was waren da noch für Tipps, die ich ganz gut fand?
Also die Hook ist auf jeden Fall immer so eine Sache, die man bei Social Media mittlerweile machen muss. Ne? Du musst halt, du hast 3 Sekunden Zeit, deswegen, ich hatte es jetzt mit Mario letztens, Mario postet ja immer hier sein Schwabenkunde-Ding. Und ich habe gesagt, hast du dir eigentlich mal angeguckt, die Wiedergabezeiten, weil das Intro ist so lang, das trägt halt nicht auf eine Minute, das glotzt sich keine Sau an. Ich swipe das auch immer weg, weil beim ersten Mal findet man es lustig so und dann nervt es nur noch. Die Dauer ist halt genau das gewesen, so was man halt so, also für die Dauer des Intros, wie die Leute gucken. Und das ist halt wirklich so eine Sache, du musst dir da halt einen coolen Weg überlegen, das zu machen. Ich zum Beispiel habe festgestellt, Reels funktionieren bei mir gar nicht mehr so gut. Aha. Ich bin bei Fotoslidern angekommen. So, und das, was ich auch witzig finde, was du vorhin gesagt hast, ist ja eben immer diese Metrik der Follower, ne? Und Leute, die sich mit Social Media nicht auskennen, die haben tatsächlich, die assoziieren immer die Anzahl der Follower mit den, wie es bei dir läuft. Ne? Und klar, erstmal eine theoretisch große Audience zu haben, ist super. Praktisch gesehen ist es aber so, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, jetzt auch wegen der Invitational. Einer hat mir dann auch gesagt, so ja, ey, keine Ahnung. Ich habe so und so viele Zehntausende Follower und man könnte meinen, es läuft. Ich habe aber nichts zu tun. So, ne? Und genau das ist halt auch die Geschichte. So, ich sehe es ja beim Podcast, auch bei Tales from the Needle. Ich habe super viele Leute mit super viel Followern gehabt und ich sehe ganz genau, wer da die meiste Reichweite von hat. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, es hat mit der Followerschaft nichts zu tun. Was du machen möchtest, ist halt eine Community aufzubauen von Leuten, die halt wirklich.
Ist das eine Augenklappe, die du da hast?
Die da sind für ein Thema. Nee, das ist mein Reise-USB-Kabel. Ja, das ist. Das sieht aus.
Das kannst du halt das so bitte mal als Augenklappe fungieren? Nur für mich? Oh. das ist geil, oder?
Ja, ja, geil. Ich fühl mich wieder wie Young Olaf Scholz. Ja, Social Media ist schon so ein Ding. Man muss sich dazwischendurch einfach immer mal selber erfinden, weil es einem sonst halt auf den Sack geht, ne? Das ist halt eben die Geschichte.
Also, ne, die sagt, man muss auch regelmäßig posten, man muss da ein bisschen Liebe reinstecken. So, ansonsten nimmt es einem auch keiner ab, ne? Und ja, man kann die Leute auch mal einfach mit Tons Load of Shit über überschütten, weil am Ende geht es nur darum, dass die richtigen Leute am Start bleiben. Alle anderen sind egal. Und die meinten auch so, ne? Es ist, wenn du jetzt wirklich so ein Social-Media-Profil machst, musst du dein Ego ausstellen und einfach Sachen machen, die du vielleicht sonst nicht gemacht hast oder die du sonst nicht machen würdest und auch darauf vertrauen, dass es irgendwie funktioniert, auch wenn der Content deinen Freunden vielleicht nicht gefällt. Mhm. Ne? Weil das sind vielleicht auch nicht die Leute, die du ansprichst, weil die kaufen eh gar nichts bei dir. Ja,
was ich mir anhören musste aus dem engsten Kreis, das ist so, als ich angefangen habe, mich da so auf Social Media zu präsentieren, manche kennen es vielleicht noch, den Frag mich Freitag und so, ne, der super geil angekommen ist, wo ich mich jetzt im Nachhinein einfach wirklich ärgere, dass ich das nicht weitergemacht habe, weil das wirklich viele Leute erreicht hat. Aber das ist halt irgendwann, ja, ich glaube 2019 oder so habe ich das letzte Mal gemacht. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich mir denke, pff, da habe ich so viel Kritik von gekriegt von Leuten, auch so, es ist ja auch egal, ne, Leute, was, sobald du halt anfängst, irgendwie aus der Reihe auszubrechen und einen Blinker links zu setzen, gibt's halt nicht nur positive Reaktionen, sondern halt eben auch negative Reaktionen. Da muss man
drüberstehen. Ich bin da auch jemand, der sich beeinflussen lässt.
Ja, das habe ich damals auch noch gemacht, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß man aber, dass man, wenn man aneckt, in der Form weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. So, dass man halt was bewegt, ne? Nicht, dass man jetzt so, und da sind auch so Sachen. Ich hatte ein Beispiel zum Beispiel, war mit Kilian, der dann auch, wir haben so gesprochen, wie man halt die Sachen irgendwie noch in USP rausarbeiten kann. Ich habe gesagt, hier, deine Voice-Overs sind total speziell. Jeder weiß, also die erkennt man halt wieder und es gibt halt Leute, die mögen die und Leute, die hassen die so, ne? Und dann hatte ich mit jemandem ein Gespräch darüber, der mir dann gesagt hat, was ist denn mit dem so, was macht der für Sachen so, ist der behindert so, weißt du? So, ich bin dem jetzt erstmal entfolgt, ich kann mir das nicht reinziehen oder so, aber da hab, und red mal mit dem, dass der das mal nicht mehr macht, so, das ist ja geschäftsschädigend, so nach dem Motto, und ich habe gesagt, nee, genau das ist der Punkt, den wir erreichen wollen. Du willst kein Standardvideo haben, was die Leute halt irgendwie einfach weiter scrollen, nicht eins von vielen. Du möchtest, wenn er das nicht machen würde, hättest du jetzt keinen Grund, darüber so zu reden, weißt du?
Genau, und die Sache ist, es ist die natürliche Auslese.
Ja.
Weil die Leute, die bleiben, sind die Leute, die es geil finden. Und der Rest ist weg. Und der Rest, den willst du eh nicht erreichen.
Na, meine so, Freunde, also, erreiche ich ja nicht über Social Media. So, das ist ja.
So, weil du willst ja Leute, also du willst ja, dass die. Du willst ja was verkaufen. Es geht ja jetzt bei Social Media für denjenigen, der da ein Produkt anbietet, der davon lebt, ne, dessen Schaufenster das ist, nicht darum, seine Freundschaften zu pflegen.
Nee.
Das ist ja nicht StudiVZ.
Nee.
Ne, sondern das ist ein Tool, um, also nicht für jeden, ne? Also ich will das.
Wir haben keine StudiVZ-Gruppen mit lustigen Namen.
So, das ist, natürlich ist Instagram auch dafür da, um einfach auch mit seinen Freunden Kontakt zu halten und ein bisschen zu zeigen, was im Privatleben abgeht oder sowas, ne? Nicht jeder muss da irgendwie einen wirtschaftlichen Hintergedanken haben oder sowas. Aber für uns jetzt hat es diesen und deswegen muss man einfach gucken, was man macht. Das ist die, das ist die Aufgabe, die wir hier haben, ne, für uns. Pass auf. Auf jeden Fall wird dann in dieser Masterclass, das Wort alleine, ne, macht mich schon wütend. Ja, sicher dir jetzt deinen kostenlosen Beratungstelefontermin, wo du mit einem unserer Berater sprechen kannst. Und sie redet auch so affektiert, ne, und auch dumm. Sie sagt einfach auch dumme Sachen. Und es ist so, wo ich laut loslachen musste, weil so, was redet sie denn da? Ist ja einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Während das Video noch läuft, klingelt mein Telefon. Ich gehe ran. Ja, hallo, Mia Page hier. Okay. Ich gucke hier gerade noch euer Video. Ach, das ist ja witzig, so ein Zufall. Okay, dann, ich würde ganz gerne mit dir einen Telefontermin ausmachen.
Woher hat die deine Nummer?
Du musstest das angeben.
Ach so.
Du musstest dich ja anmelden, um Zugriff zu dieser Masterclass zu haben.
Kleiner Internet-Crashkurs nochmal für alle Leute, ne? Wenn hier etwas kostenlos ist, ist es nicht kostenlos. Es kostet mindestens deine Daten und wenn es auch ohne deine, also in den meisten Fällen bist du dann das Produkt.
Ja, es ist, also, ne, das darum ging's, ne? Die wissen ja, dass die über dieses Video der Masterclass eventuell 25% der Leute generieren, die dann sich auch anmelden. Deswegen gehen die ja proaktiv in den Call, um den Leuten was zu verkaufen. Ja, auch nicht blöd. Ne, ich weiß ja auch, wie so eine Sachen funktionieren. Ich habe mich auch bewusst darauf eingelassen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was sowas angeht, aber ich wollte es einfach mal nicht ablehnen, sondern einfach mal gucken, was ist, aber wachsam dabei sein, ne, mit gespitzten Ohren.
Und jetzt fast forward, so, jetzt möchtest du hier Werbung machen dafür. Es ist kein Pyramidensystem.
Kein Pyramid, kein Schneeball, es ist super, ich verdiene daran gar nichts, geht gar nichts in meine eigenen Taschen.
Keiner aber, weiß, was das Produkt ist, aber ihr seid alle motiviert.
So, aber wenn ihr doch Interesse habt oder sowas, könnt ihr mit dem Gutscheincode KISSMYNUTS 52 nochmal 10% sparen. Nein, ich rede mit der, die sagt so, ja, okay, was hast du denn vor, in welche Richtung soll das denn gehen? Da habe ich mit der gequatscht und ich sage so, okay, mal Butter bei die Fische. Wir wissen ja, ihr seid keine Wohltätigkeitsorganisation. Ja. Was kostet der Spaß?
Costa Quanta.
Genau, mal hier. So, es muss ja auch irgendwie für euch stimmen hier zwischen Daumen und Zeigefinger, ja, ne? Hier, was spielt denn die kleinste Violine der Welt? Was für eine Melodie. Pass auf. Ach so, ja, die Kosten ja. Nee, natürlich kein, sind wir kein Wohltätigkeitsverein. ja, also die Kosten fangen an bei einem mittleren vierstelligen Betrag und da ist dann halt das und das dabei und dann machen wir dies. Und ich sag, warte mal, was? Was heißt, also mittlerer vierstelliger Betrag, was ist denn das als Zahl? Naja, unsere Pakete fangen an bei 5.000 Euro, das ist dann für einen Monat. Da hast du dann Videos, die du dir angucken kannst, wo erklärt wird, was du machen sollst. Und dann kriegst du auch einen Berater an die Hand, der sich dann dein Profil anguckt, um dir dann noch wertvolle Tipps zu geben. Das ist das Basispaket und dann geht es natürlich dann hoch bis zu dem Premium-Paket, was 15.000 Euro kostet. Und ich guck sie an. Also ich gucke sie nicht an, sondern ich gucke verdutzt in meine Werkstatt und sag, okay, gut, also ich habe mir gerade eine zweite Werkstatt eingerichtet, so, das ist auf jeden Fall nicht drin. Ist doch kein Problem, wir können ja auch mit Ratenzahlung vereinbaren und sowas, ne, dass es halt irgendwie auch bequem für dich ist. Was kannst du denn im Monat locker machen? So.
Ja.
Dicker, und es ist so, oh Alter,
kleiner Crashkurs nochmal für euch Leute, die mit Wirtschaft nichts zu tun haben, das nennt man Ankern. Das heißt nämlich, man ankert erstmal bei einer hohen Zahl. Man weiß auch nicht, dass man die nicht bekommen wird, aber man ankert erstmal hoch, weil das ist tatsächlich so, wir alle wissen, dass wir wollen eine Sache für 100 Euro kaufen, sagen bei eBay Kleinanzeigen, wir würden gerne 60 Euro dafür bezahlen, derjenige will halt 140 haben und dann einigt man sich am Schluss auf 100 Euro in der Mitte. Das ist, that's the way the cookie crumbles.
Und dann kriegst du gleichzeitig noch E-Mails mit, hi, 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 lutsch mein Nuts. Und gleich auch eine WhatsApp hinterher mit, oh, danke für das nette Telefonat und hier und da. Und weil ich meinte, ich mache mir mal darüber Gedanken und wir können dann Freitag nochmal telefonieren, ne?
Ja, also
weil ich wollte das wirklich auch auf mich wirken lassen. Wie ich es letztens schon gesagt habe, ich möchte keine emotional getriebenen Geschäfte mehr führen.
Ja.
So, sondern ich will. Und so, es ist auch vollkommen legitim. Du musst nichts an dem einen Tag kaufen. Wenn jemand dir sagt, du musst das jetzt sofort entscheiden, jetzt oder nie, dann nie.
Ich muss sagen, mich schreckt sowas immer extrem ab. Ich bin ja auch bei LinkedIn aktiv und kriege bei LinkedIn eigentlich nur Business Proposals, wo man sich einfach, bei mir gehen sofort, wenn mir jemand was verkaufen will, gehen sofort die Shoppen dicht. Ich bin wirklich jemand, der sich nicht zu schade dafür ist, auch hochpreisige Angebote, die wirklich Wert haben, anzunehmen und wahrzunehmen. Aber ich muss sagen, solche Sachen sind halt auch bei LinkedIn. Mir schreiben Leute, letztens hat mir einer geschrieben, der ist Bauchredner. Dann kriege ich natürlich von allen selbsternannten hier Marketing-Gurus, SEO-Gurus oder was weiß ich, Veranstaltung, Podcasts, alle mögliche Scheiße, kriegt man da mittlerweile rein. So richtig Substanz hat das meiste irgendwie nicht.
Ja.
So, das sind, und eine Sache muss man dann aber denen sagen oder denen lassen, das ist halt, die haben auf jeden Fall das Thema Vertrieb, haben die im Griff, weil so funktioniert das, ne? Also für die Social-Media-Geschichte. Da, wenn man da halt sagt, okay, du bist in der Lage, da ein Follow-up an Kunden zu machen, du trittst erstmal eine E-Mail-Kampagne los. Ich persönlich muss sagen, ich hasse das. Ich habe gerade noch, bevor wir hier losgelegt haben, in mein E-Mail-Postfach geguckt und da sind eigentlich nur Werbesachen drin und ich mag halt, also ich habe ich glaube, einen Newsletter, den ich tatsächlich verfolge, irgendwelche digitalen Nachrichten so aus der digitalen Geschäftswelt und vom Händlerbund und so, ne, was neue Regularien gibt. So habe ich auch von der E-Rechnungspflicht erfahren. Und das sind alles so Geschichten, die ziehe ich mir rein, aber dann die ganze andere Sache. Wir machen auch ab und zu mal Newsletter-Marketing, aber wirklich so 2-3 Mal im Jahr Maximum. Einfach weil ich den Leuten nicht auf den Sack gehen will und ich selber finde das ganz, ganz schrecklich. Ich lese mir das nicht durch. Ich, bei einem Programm mag das noch cool sein, da kriegt man so häppchenweise nochmal so die Features gezeigt, ja.
Wir sprechen da ja ab und zu mal drüber, auch über diese Newsletter-Geschichte und ich denke da ja immer wieder mal drüber nach, ne, ob ich das machen soll. Und meine Idee wäre, dass man das nicht als, dass man seine Internetseite generell auch durch einen Blog erweitert. Dass man wirklich mal wie so eine Art Tagebuch da drauf hat, der nachlesbar ist mit irgendwelchen Fotos, vielleicht Videos, was man so extern als Behind the Scenes oder sonst irgendwas auf der Homepage hat. Und das dann irgendwie einmal die Woche veröffentlicht und der Newsletter nur darauf abzielt, den Leuten quasi diesen Blogbeitrag anzuzeigen und anzufüttern, aber jetzt nicht explizit mit, ey, hier sind 25% auf Analdehnungsstäbe.
Da muss ich wieder einhaken, das funktioniert sehr, sehr gut, das benutzen wir fürs Klamottenlabel und ich habe es total unterschätzt, wie viele Leute dann doch incentiviert werden, wenn du einen Discount-Code als Newsletter raushaust. Es muss halt immer, es ist eine Frage der, wie viel macht man und wann macht man das, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es funktioniert und es funktioniert auch nach wie vor. Nur weil ich das scheiße finde, heißt das noch lange nicht, dass das trotzdem... Krieg vom Beispiel, einen Newsletter lese ich auch und zwar den Kickstarter-Newsletter, was es dann wieder für neue Sachen gibt, die man sich crowdfunden kann, weil da muss ich sagen, das triggert wirklich so ein bisschen so mein, das ist neu, es ist geil, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das will ich haben. So, aber ich, also das funktioniert sehr, sehr gut. Was du jetzt sagst, Homepage und Blog, würde ich dir persönlich als selbsternannter Experte empfehlen, mach das nicht. Mach das über Social Media, weil auf dem Blog hast du natürlich dann, die Leute gucken keine Internetseiten mehr. So, deswegen dampfen auch alle ihre großen Internetseiten auf irgendwelche Link-in-Bio-Sachen runter, weil das ist einfach sonst Overkill. Das zieht sich keiner mehr rein. Keiner appreciated mehr eine schön designte Webseite.
Ich höre das so oft, dass meine Homepage die Leute dazu gebracht hat, bei mir zu kaufen.
Okay. Ja,
die
gut.
Homepage, klar. Die Homepage und die Google-Rezension.
Genau, das ist eine Geschichte, das kann man machen, so eine kleine Landingpage, so ein One-Pager, wo man irgendwie so grob einmal kurz erzählt, dass man so ein bisschen so die Atmosphäre aufschnappen kann. Wenn du einen Blog machst, würde ich dir persönlich empfehlen, mach dir einen Broadcast, wo du, das so mache ich das zum Beispiel, ich habe eine Broadcast-Liste, da werden ab und zu mal Sachen oder eigentlich, ich würde mal sagen, zu 50% reposte ich da einfach Sachen, aber 50% sind auch exklusiver Content, das kostet nichts, das kann man glaube ich auch ab 10.000 Followern machen und das ist auf jeden Fall eine sinnige Geschichte. Das ist auch immer so, ich würde sagen, die Leute, die ich da drin habe, sind relativ konstant. Von den Sachen her und auch da habe ich schon gemerkt, kommt was rum, weil das nochmal eine direktere Art der Kommunikation ist. Aber auch da muss man halt zusehen, dass man irgendwie ein Konzept hat und die Form halt wahrt, ne? Also, ja. Das, ich glaube, es ist besser, wenn man sich halt irgendwie konzentriert auf wenige Kanäle und die dann halt aber wirklich mit einem vernünftigen Konzept auch bespielt.
Ja.
Ja. Ja, krass, ey. Ja, ey, Social Media, was soll ich dir sagen? Wir haben Dienstag gedreht. Haben wir Ads gedreht, neue fürs Label und das ist halt auch so eine Sache, wir haben halt vorher so ein QVC-Verkaufsformat versucht, wo ich halt so ein bisschen auf die Sachen eingehe und jetzt haben wir zum Beispiel auch das, also wir haben richtig viel rumprobiert und eine dieser Sachen ist zum Beispiel, ich bin komplett schwarz angezogen, also es ist ich und gehe halt von draußen vor meinem Studio in den Keller. Ich habe schwarze Latexhandschuhe an, ich habe die Kapuze ins Gesicht, ich habe die Mütze so ins Gesicht gezogen und ich schleppe einen schwarzen Koffer rein. Okay. So, einen schwarzen, so ein Peli-Case einfach, ne, in den Keller. Und dabei werde ich sozusagen begleitet.
Spannend.
Das war's. Ich
will jetzt schon mehr wissen.
Ja, das genau, aber das ist ja eben gerade das Perfide, das war's. Das war die Handlung. So, weißt du. Robert guckt mich auch an. Ich pitch ihm so die Idee und Robert so, Also, ja, aber mir als Filmemacher blutet dann natürlich das Herz, weil ich keine, das ist ja nur so ein Stück aus einer großen Geschichte und man möchte natürlich einen Anfang und dann einen runden Schluss haben, ne? Aber das wäre halt eine Geschichte, die gegebenenfalls funktioniert. Wir haben viele verschiedene Versionen gedreht von verschiedenen Klamotten und da haben wir halt, das war eine Idee davon, wir haben noch mehr, aber da muss man sich halt ausprobieren, ne? Und ich glaube, das ist eben die Geschichte, dass man sich selber nicht zu viele Grenzen setzt am Anfang und sich selber in so ein Gefängnis sperrt, so ich bin das, ich mach das. Ich habe vorhin noch ein Interview mit Rick Rubens gesehen, da ging es um Red Hot Chili Peppers und um Under the Bridge, um das Lied, und er hat erzählt, wie das entstanden ist, dass Anthony Kiedis halt meinte, das habe ich eigentlich nicht für Chili Peppers geschrieben, weil das ist halt einfach eine Funkband mit Rap-Vocals. Und ja. Dann hat er gesagt, nee, mach das mal, und hat dann mit dem Gitarristen das Ganze gemacht, das Lied gemacht, alle haben es gefeiert und am Ende haben sie halt festgestellt, Chili Peppers ist halt nicht ein spezieller Sound, sondern es ist das, worauf alle Leute Bock haben in der Band. Das ist es. Und ja. Das ist da, so diese Wegfindung, so wie finde ich meinen Style und die ganzen Sachen, das ist schon eine Geschichte, sage ich mal, die, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schwierig ist oder nicht sehr gut vorstellen. Ich weiß es ja auch selber, dass es schwierig ist und man muss sich zwischendurch auch nochmal so ein bisschen neu erfinden auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann nur Leuten, die damit strugglen, ans Herz legen, findet was. Nur, ihr müsst keine, das finde ich auch immer krass, ne, wenn Leute sagen, ja, aber ich bin, keine Ahnung, was Marci sagt, ich bin 46, ich glaube, oder 47 ist er mittlerweile. Und er meinte so, ich mache hier keine TikTok-Tanzvideos. Musst du ja auch nicht. Du musst was finden, was dir Spaß macht, was authentisch ist und worauf die Leute Bock haben. Und als kreativer Kopf muss man dann einfach sich Sachen überlegen, schreibt die auf und probiert die nach und nach durch. Ist wie beim Performance-Marketing und baut das aus, was gut funktioniert.
Ja. Mehr ist es eigentlich. Es ist einfach schwierig, ne? Es ist einfach, man muss einfach die Sache runterbrechen auf das, was es ist.
Man du sieht verlässt den Wald vor komplett lauter Bäume
deine,
nicht.
Ja, und du verlässt komplett deine Komfortzone.
Ja.
Ne? Was dort auch gesagt wird, was ich auch interessant finde, ist, was die auch in der Masterclass gesagt hat, so, dass man seinen eigenen Scheiß machen soll und nicht versuchen soll, Sachen zu kopieren.
Ja.
Ne? Sondern einfach so sein, wie man ist und versuchen, so sich selbst was auszudenken, was für einen klappt, ne?
Im Bestfall schaffst du eine neue Nische.
Genau, weil dann rennst du der Sache nicht hinterher, sondern rennst tendenziell vorne weg.
Das hatten wir ja mit Downtown for Real ganz viel, ne? Also ich weiß, dass Downtown for Real jemand, zum Beispiel, der auch in Berlin ein Studio betreibt, hat das Konzept im Prinzip für sich selber übernommen, hat sogar die Musik, die wir benutzt haben, 1:1 kopiert. Ich habe doch kein Spaß. Ist auch ein Bekannter. schöne Grüße an der Stelle, wir kennen uns auch. Ich habe das gesehen.
Wir reden über Anwälte.
Nee, ich habe, ach Quatsch, alles. Ich, weißt du, das Ding ist halt so, im Prinzip vom Konzept her ist es ja auch nicht brand new, aber es war halt schon sehr auffällig, dass halt auch die Musik aus den Sachen benutzt wurde und so weiter und so fort. Ja. Und bei dem Konzept. Und ich habe mir das angeguckt und nachdem ich die ersten 2-3 Sachen gesehen habe, erst war ich ein bisschen pissig, weil ich mir halt dachte so, boah, Digga, so, Mann, ey, kannst du dir nicht was Eigenes ausdenken, so, ne? Dann denke ich mir halt aber auch nachher, ich habe mir die Videos angeguckt und ich sag, ja, du hast es probiert, wirklich 1:1 zu kopieren, was irgendwie diese Interview-Szenarien angeht. Aber ich kann dir halt sagen, es ist eher so ein bisschen cringig, sich das anzugucken. So. Und ja. Das ist halt eben, mein Lieblingszitat aus Fight Club ist, dir Federn in den Arsch zu stecken, macht dich noch lange nicht zum Huhn. Und das ist so eine Geschichte, wo man dann auch sagen muss, weißt du, egal, das hat man ja mit Kunst generell auch, dass sich Leute davon inspirieren lassen. Und vorneweg, ich finde das gut. Mario hat mich zum Beispiel auch gefragt, also ja, hier, der Schwabenkunde ist ja schon nah irgendwie an dem Downtown for Real, findest du das schlecht oder stört dich das? Und ich habe gesagt, nein, mach, was du willst, ja. Weil... Ja, was willst du das machen? Weil am Ende des Tages ist es ja so, wenn Leute Konzepte von dir kopieren, sind die ja darauf angewiesen, dass du irgendwann neuen Scheiß bringst, den die kopieren können, weißt du, weil die selber entweder, weiß ich nicht, nicht in der Lage dazu sind oder nicht kreativ genug sind, um das zu machen. Das heißt, ich habe so viele Ideen, ich mache morgen einfach irgendwas ganz anderes. Ich brauche kein Role Model, von dem ich Sachen nehmen kann, was Video angeht, weißt du? Ich kann das.
Es ist einfach in deinem Kopf und
genau, das heißt, ich kann einfach sagen, ja, okay, ne, das hat sich jetzt etabliert, die Leute feiern das, es wird halt kopiert, was ja auch eigentlich die höchste Anerkennung darstellt. Und ich sehe es dann einfach positiv und denke mir, ja, cool, aber ich mache jetzt einfach nochmal ein bisschen was anderes, was ihr einfach nicht nachmachen könnt, weil ihr nicht ich seid.
Weil ihr arm seid.
Weil ihr arm seid. Nee, das auch nicht. Die sind
weil
wahrscheinlich,
ihr keine Kumpels von Steven Spielberg seid.
Nee, bedauerlicherweise sind diese Leute wahrscheinlich auch mit mehr Geld gesegnet. Ne, da habe ich mich aufgeregt bei Stefan Raab zum Beispiel. Der hat ja, was war's, hier Paar aufs Maul als Marke gehabt bei seinem Kampf gegen Regina Halmich. Und da haben, mich ein paar Leute drauf angesprochen, wegen dem Paar geschmiert. So, boah, krass, so meinst du, das ist ja schon also dieselbe Art von Humor. Und angenommen jetzt, ich glaube nicht, dass er das irgendwann gesehen hat. So, ne? Und ich möchte jetzt auch mich nicht hier hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier der Dude, der sich das ausgedacht hat und alle anderen haben gezockt. Aber es ist halt trotzdem so, das fand ich zum Beispiel, das fand ich witzig, weil offensichtlich zeugt das ja davon, dass der Humor, den man da gemacht hat, qualitativ hochwertig ist. Aber es hat mich halt gestört, weil jetzt sieht's halt so aus, als wenn ich's übernommen hätte, weil ich derjenige mit der kleineren Reichweite ist und keine Sau fragt, woher wer der Erste war. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so eine Geschichte, die stört dann manchmal schon. Aber es ist, ich meine, am Ende ist ja auch nichts draus gelaufen, von daher ist das auch egal, aber das sind so Kleinigkeiten.
Verstehe, was du meinst.
Und man muss sich natürlich auch einfach ganz klar im Klaren darüber sein, wenn man halt eben sowas macht und was funktioniert. Es sucht jeder, der sich auf Social Media rumtreibt, nach dem Heiligen Gral. Und jeder, der du bist eine Bande von Hühnern und du pickst im Matsch rum. Und wenn du siehst, dass ein Huhn auf einmal irgendwas gefunden zu haben scheint, rennen alle dahin und probieren da irgendwie auch Teil von zu haben. Das ist ganz normal. Ich bin da auch nicht anders. So, aber so funktioniert das.
Das ist eine ganz gute Metapher dafür.
Ja, aber weißt du, so alle wollen halt was vom Kuchen abhaben und dann denken die halt, guck mal, als Post Malone rauskam, haben die Leute gedacht, okay, die Quintessenz für Erfolg ist, sich miese Tattoos ins Gesicht zu klatschen und komplett abgestürzte Drogenopfer zu sein, ne? Hat bei 2-3 Nachzüglern dann tatsächlich auch geklappt, so, aber das ist nicht das Ding. Das ist das USP, was die haben, weißt du? Und du musst halt dein eigenes USP, dein eigenes Alleinstellungsmerkmal rausarbeiten, damit du halt eben erfolgreich bist, weil das ist halt eben das. Die Leute müssen sich an dich erinnern können und du musst der mit dem sein, weißt du? Was auch immer dieses ist. Ja, es ist schon spannend auf jeden Fall. Mir macht das großen Spaß, mich da reinzudenken, obwohl ich auch sagen muss, das habe ich jetzt auch bei der Invitational gemerkt, dass generell auch so Filmproduktionen, so Videosachen, auch wenn es jetzt nur 3-4 Stunden sind, die du investierst, aber es ist schon echt anstrengend. Vor allem, wenn man derjenige ist, der sich den Kram halt auch noch ausdenken muss, ne? Weil dann ist gleich ein doppelter Druck. Du bist derjenige, der das Ganze halt sozusagen anleiert. Dann hast du vielleicht jemanden dabei, der Kamera führt und schneidet. Und im Schnitt kann man auch sagen, ich habe schon Drehtage gehabt, an denen ich letzte Woche zum Beispiel, ne? Wir haben das Oberbürgermeister Fury-Ding gedreht auf der Invitation. Das ist ja auch schon draußen. Und da muss ich sagen, da mussten wir wirklich viel, viel, viel Magic im Schnitt beziehungsweise Robert halt machen, weil ich das gar nicht gefühlt habe, so, ne? Das war, ich war halt irgendwie komplett nicht im Modus. Dafür haben wir jetzt so einen richtig, richtig schlimmen Tattoo-Schule, Tattoo-Academy-Spot gedreht. Geil. Also wirklich völlig übertrieben. Ich habe meine Grills unten und oben drin, schön Polo-Hemd, richtig unangenehm, so eine Mischung. Also Prinz Markus holt sich von mir Tipps, wie er so, weißt du, wie man unangenehm sein kann. Nee, Spaß. Ist, ich habe probiert, so ein bisschen so Karl S., wie heißt er noch hier, dann Prinz Markus und so
ein der Prinz so, Markus ist auch wirklich das Scheußlichste, was es
so ein
was da
gemeiner Mix rumrennt, ne? Aus allen. Ja, es ist halt, aber das ist auch so eine Sache, da muss man
hier,
ja auch sagen.
Hier, da gibt's doch noch einen, so ein der freche Franz.
Die waren auch mit in der Parodie. Also die habe ich habe das einmal, das ist ja alles.
Kennst du den?
Ja, klar, ich kenne die alle.
Scharf.
Da muss man auch sagen, ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis zu denen so, ne? Ich muss sagen, so der, ich habe den ein paar Mal natürlich auf Tattoo-Conventions gesehen und so. Ich finde die Tattoos, die er macht, ganz okay. Das sind halt Leute, die halt die Business, das sind halt Geschäftsmänner so, ne? Und von der Business-Seite muss man sagen, so Hut ab vor dem, was die gemacht haben, weil die haben das in einem Umfeld gemacht, wo die gesagt haben, ihr mit eurer Szene, ihr steckt euch gegenseitig einen Finger in den Arsch und am Ende ist das eh nur großes Blabla und ihr macht eh, was ihr wollt. Und ja, der sich da nicht zu fein gewesen ist, diese Lücke halt auszunutzen, weil ich auch der Meinung bin, dass man damit auch sehr viel Geld tatsächlich verdient. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber bis zu diesem Zeitpunkt halt, ne? Und sollen die auch machen. Auf der anderen Seite sehe ich das halt als jemand, der irgendwie probiert, Wert zu stiften und irgendwie nicht nur Quatschvideos zu machen, sondern halt auch irgendwie einen Mehrwert zu liefern. Ich sehe, dass das bei Leuten ankommt und so. Und das ist halt so eine Geschichte zum Beispiel, da finde ich halt dieses Konzept Tattoo-Schule und die Art und Weise, wie es gemacht wird, halt ultra wack. Weil da sieht man dann halt, eigentlich ist dann, jeder hat im Prinzip, wird dann Talent zugesprochen, der halt genügend Kohle auf den Tisch legt. So, und das ist halt eine Geschichte, die deckt sich nicht so mit meinem Weltbild. Und das habe ich halt dann da parodiert. Das hat dann zum Beispiel, da haben wir zwischendurch gelacht, Robert war wirklich überrascht, weil ich war am Anfang da super, super, ja, boah, kein Bock und man muss irgendwie mich so ein bisschen mit durchschleifen. Und da habe ich dann aber geliefert. Also ich kann euch sagen.
Ja, das hast du richtig gefühlt. Das war was.
Ich habe die Leute zum Teil auch. Die Leute zum Teil auch zu doll reingucken lassen in mich. So, da habe ich versehentlich dann mal mich in einem Moment verloren und habe zu viel gezeigt. Da waren alle ein bisschen erschrocken. Ich habe gesagt, ja, im Prinzip, das Konzept Sebastian ist so ein großes, sehr hässliches, sehr düsteres Monster, was sich dieses Sebastian-Gesicht vors Gesicht hält, weißt du? Und eigentlich alle sehen nur das. Nein, Spaß. So ist es nicht.
Manchmal. Aber dahinter ist eine seelenfressende Krake. Die nur euer Geld will.
Nee.
Viel davon.
Nee, muss ich sagen. Nee, da glaube ich, da bin ich zu wirklich, nee, das bin ich nicht. Ich stelle mich ja gerne so hin, auch bei den Downtown for Real Geschichten hier, der große Boss kommt an, kassiert das ab. Leute, die mich kennen, wissen, dass das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ich finde auch, weißt du, was mein Grind ist? Netzwerk und Beziehung. Das ist so das Ding, weil ich finde zum Beispiel die Invitational, jetzt ist sie ja rum, ne? Jetzt kann man ja, Berühmtheit mache ich nicht, weil ich will, dass Leute mir erzählen, mir ist das dann auch oft peinlich, wenn mir Leute dann so Honig ums Maul schmieren, wo ich dann denke, ja Bruder, beruhig dich mal, ich gehe auch morgens kacken und du willst danach nicht ins Bad, weißt du, wie ich meine? aber mir geht's halt, also ich find's cool, wenn ich freue mich sehr, wenn ich Leuten helfen kann mit dem, was ich mache, so, aber mir geht's halt jetzt auch bei der Invitational, wenn ich das komplett durchmonetarisieren würde, dass ich jetzt zum Beispiel sage, alles klar, es ist hier auf maximale Erträge gemünzt, die Leute kommen rein, die zahlen erstmal Eintritt, die Getränke werden nicht verschenkt, wie wir es gemacht haben, sondern verkauft, all solche Sachen, ne? Dann wäre ich natürlich am Ende des Tages mit mehr Geld rausgegangen, aber wenn ich mir jetzt angucke, ich habe nur positives Feedback gekriegt von allen, so, und wenn ich dann hinterher sehe, was aus diesem Herd geworden ist, den ich dahingestellt habe. So, wer bei wem Guestspot macht, welche Netzwerke sich ergeben und so, dann denke ich manchmal drüber nach und denke mir so, krass, wenn ich nicht da wäre, dann wäre das so, wie es ist zumindest, nicht passiert. So, und das ist die Geschichte und da sehe ich auch so ein bisschen meine gesamtgesellschaftliche Aufgabe drin, irgendwie, dass ich Leute connecte.
Ja.
Also mein Purpose ist nicht, dass ich besonders reich werde. Wenn ich Glück habe, reicht es irgendwann so, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss. Aber ich glaube, das ist halt wirklich positive Sachen zu machen, Menschen happy zu machen und halt Leute zu verbinden.
Vor allem Sachen, die dir Selbstfreude bereiten.
Ja, genau. Ist doch schön.
Ja.
Du hast was getan, du arbeitest nicht. Und zum Thema berühmt wollte ich noch eine Sache sagen. Mir geht es eben nicht ums Thema berühmt sein, so oder generell nicht, aber Bekanntheit unlockt so ein bisschen die Welt für dich. Das heißt, das sehe ich ja hier im Allerkleinsten in meiner Stadt, wenn ich irgendwo essen gehen will und ich komme hier als Touri hin, habe ich eine harte Zeit, bei vielen guten Sachen Platz zu kriegen. Ich habe die Stadt so weit freigespielt, dass ich überall hingehen kann, meistens mit egal wie vielen Leuten und wenn es irgendwie möglich ist, wird es möglich immer gemacht. Immer. So. Das ist halt angenehm. Und natürlich.
Du bist immer ein guter Gast.
Ja, aber weißt du, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Wie in der einen,
so.
wir haben auch so eine Pizzeria, da hat die, weiß nicht, ob das die Besitzerin, die Oberkellnerin ist, das kann ich nicht sagen, die heißt Laura und Laura heißt halt auch Laura und die beiden freuen sich immer, wenn die sich sehen und das war schon so, dass die Leute quasi, das ist super unangenehm, muss man jetzt sagen, aber dass die uns Platz gemacht hat.
Ja, und wie geht jetzt?
Das war so schön, die Rechnung auf den Tisch geknallt, die Pizza und die Rechnung auf den Tisch geknallt oder einfach nur zum Mitnehmen serviert. Ja,
aber
und der Platz ist jetzt übrigens zu räumen.
Aber ganz ehrlich, das sind so Geschichten, wo ich halt, das finde ich, in, also das ist das, was Berühmtheit für mich, oder das ist das, was ich an Berühmtsein sexy finde. So, dass du eben wirklich sagen
Macht.
Kannst, nee, nein, das hat nichts mit Macht zu tun, das hat was mit Freiheit zu tun. Ich habe die Freiheit, alles zu machen, was ich will, weil ich kann, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich gehe auf irgendein Konzert, es ist ausverkauft, aber ich habe irgendein Netzwerk, ich komme da trotzdem hin. So, ich kann, keine Ahnung, jetzt mein Amerika-Visum. So, wenn ich wirklich sehr frei, sehr berühmt wäre, so wäre das kein Problem. Das öffnet mir Türen. Das heißt, damit spiele ich die Welt ein Stück weiter frei. So, das ist das, was ich daran will. Ich hätte gar kein Interesse daran, dass ich nicht mehr rausgehen kann, so, und glücklicherweise wird mir das in meinem Leben nicht passieren. So, dass du nicht mehr rausgehen kannst, ohne angequatscht zu werden. Mir reicht das, was ich hier habe, so lokal. Ja, lokal kennt man sich halt einfach. Da kann es auch mal sein, dass du morgens Brötchen holst und 2 Stunden später wiederkommst, weil du Hinz und Kunz getroffen hast, ne?
Ja.
Aber das ist halt eben so eine Geschichte, die finde ich halt wirklich schön daran. Oder das ist mir wichtig dabei. Da geht es nicht darum, auch, ja, auch Geld. Ne? Geld ist für mich, das habe ich auch letztens erst wieder festgestellt, das ist für mich ein Mittel zum Zweck. So, wer mir Geld, man sagt ja immer so, ja, man macht das alles, um irgendwie reich zu werden. Und natürlich habe ich auch meine Pläne irgendwie für die finanzielle Freiheit, wie ich das erreichen kann. Und natürlich steht das auch auf der Bucketliste. Ich muss aber sagen, dass mir auch Geld nicht so wichtig ist, dass ich dafür irgendwie Freund und Familie verkaufen würde. Und daran merke ich auch, dass es halt einfach nicht so eine große Rolle im Leben spielt, weil mir ist das bei vielen Sachen komplett egal. Die Woche lief scheiße, wir haben Gäste so, die Gäste sind trotzdem werden eingeladen zum Essen, so, weil das halt einfach für mich was mit gutem Gastgeber zu tun hat. Da habe ich jetzt weniger in der Tasche von, aber die Leute freuen sich so und es gibt, es zahlt ja auch in den Ruf ein, in den eigenen.
Ja.
Und ich freue mich, das ist auch so eine Sache, so, ich freue mich, wenn die sich freuen. Ich freue mich nicht so doll, wenn ich Sachen geschenkt kriege, aber wenn ich was mache, was anderen Leuten, wo die sich so sehr freuen, das ist für mich so.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. So Leute happy zu machen, ist schon eine schöne.
Ja, voll. Auch das Schöne beim Tätowieren. So, ich mache gleich mit Birkenhauer eine Kollabo. So mit jemandem, der hatte das schon vor Ewigkeiten angekündigt, dass wir das machen. Und da freue ich mich richtig drauf. Marci ist natürlich komplett im Stress und zeichnet die ganze Zeit so. Und er hat gesagt, hier, es wäre cool, wenn wir jetzt mal langsam anfangen könnten, das zu zeichnen. Ich sage, Birkenhauer, sage ich, lege ich vor, ich ziehe nach. Dann hat er gesagt.
Schmeißt das dann einfach auf den Tisch und sagst, da.
Da, bitte.
Das ist es. Und alle gucken und machen so, oh mein Gott, oh Sebastian.
Ja, schön wär's.
Was hast du da wieder abgeliefert?
schön wär's. Ich glaube aber auch, sowas ist gar nicht cool. Wenn ich mir jetzt Leute angucke, bei denen das passiert ist, dass die Quintessenz davon ist gewesen, dass die Leute aufgehört haben, sich weiterzuentwickeln. So, jeder, der seinen Hype hatte. Ey, übrigens, schöne Grüße an Danne. Danne hat sich gemeldet.
Ja?
Danne hat sich gemeldet. Danne hat
der Ehrendanne.
Hat mir geschrieben, ich muss ihm noch antworten, fällt mir gerade ein, aber ich. Ich mir ist wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, deswegen lasse ich die Nummer.
Das ist mir sehr wichtig. Schreib mir, das ist sehr dringend. Ich antworte dir nicht.
Ich möchte nur, dass du es einmal gehört hast. Nee, Spaß. Also wirklich cool. Habe ich mich drüber gefreut.
Auf jeden Fall.
Hat er mir geschrieben. Den werde ich auch dann irgendwann mal in den Podcast holen. Müssen wir mal schauen. Ja. Was geht bei dir heute noch? Feierst du? Man muss kurz nochmal zur Einordnung jetzt fast am Ende. Wir haben jetzt 8.59 Uhr. Es ist Donnerstag, der 31. Sprich, heute ist Halloween. Geht heute was, Adrian?
Nein. Oh, das war sehr energisch.
Ja.
Ich habe um 10 Uhr den ersten Termin. Deswegen rappen wir jetzt hier auch in der nächsten Minute ab.
Ja.
Damit ich es noch pünktlich in den Laden schaffe. Und Udin ist da. Wir wollen heute noch Kürbisse schnitzen. Das ist das, was so auf dem Plan steht.
Ja, hört sich doch gut an. Wir machen heute auch hier schön Action. Es wurde heute auch schon gefragt, ob heute Abend irgendwas geht. Ich muss sagen, ich habe da nicht so großes Interesse dran. Ich habe weder ein Kostüm noch sonst irgendwas. Kilian war gestern Abend weg. Es war auch witzig. Er hat Kilian so, ja, ich habe mir noch bei Müller ein Kostüm gekauft für die Halloween-Party morgen. So, ne? Ich sag, zeig mal. Und dann hat er das angezogen und das war so ein Clowns-Kostüm.
Ja.
Und ich gucke ihn an und ich sag, ich sehe da keinen Unterschied. Ja, den.
Ja. Das, gute alte Dad-Joke, ne?
Ja, das war ein richtiger Dad-Joke. Und ich habe gestern die Schlüssel für mein neues Büro bekommen.
Geil.
Ja, aber es dauert noch 1-2 Wochen, bis ich das beziehen kann. Ich kann ja aber schon mal von der Dachterrasse, die man nicht beklettern kann, ein Foto schicken.
Geil. Ich freue mich darauf, im Sommer dort einmal mir einen Sonnenbrand abzuholen.
Nächtigen
zu dürfen. An der Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich muss arbeiten. Wenn ihr faulen Penner da nichts zu tun habt, dann kann ich das nicht ändern. Aber andere Leute haben was zu tun. Ich muss die Welt
retten. Es ist 250. Folge, Adrian, übrigens, ne? Herzliches ein Vierteltausend Folge.
Ja, 250, das, guck mal.
250.
Mir nicht, sie nicht, sind wir bei 500.
Das sowieso, aber.
Aber ist schon krass, wir sind schon eine Weile dabei, wa?
Ja.
Ah, meine Uhr sagt 225.000.
Ja.
Gut.
Minuten.
Okay. Na dann, tschüss, Leute. Habt eine schöne Woche. Fühlt euch auf den Mund geküsst. Bis dann. Ciao.
Ja, das, was Adrian sagt, ne? Haut rein, Freunde. Bis später. Ciao.